Hanna, wir müssen reden.
Das tun wir, Jenny, pünktlich zum neuen Jahr.
Ja, herzlich willkommen alle ZuhörerInnen im Jahr 2026. Wir hoffen, dass ihr die Weihnachtsfeiertage gut überstanden habt und euch auch ein bisschen habt gehen lassen. Das gehört ja immer dazu. Wir haben gerade, ich sag mal, im Off auch schon drüber gesprochen, dass das ja irgendwie immer dazugehört und dass man da sich auch gut gehen lässt. Aber jetzt sind wir im neuen Jahr und der Januar bringt ja immer gute Vorsätze mit sich, oder Hanna?
Ja, du, es ist ja eine meiner größten Schwächen. An guten Vorsätzen mangelt es mir nie. Die Problematik, die ich habe, ist natürlich dann die Umsetzung dieser guten Vorsätze. Aber es ist so, und ich glaube, das ist auch ein natürlicher Prozess des Körpers, nachdem jetzt wirklich die Feiertage mal wieder jegliche Grenzen gesprengt haben. Ist es fast so, dass der Körper ja fast danach dürstet, einfach wieder ein bisschen sich gesünder zu ernähren, sich zu entgiften und sich ein bisschen mehr zu bewegen als jetzt über die letzten Tage.
Ja, vielleicht erinnerst du dich an einer der sehr frühen Folgen. Das war auch eine Januarfolge mit Lea Mersch damals zusammen. Die hatte ich ja damals versucht zu überreden, ob ihr so ein bisschen Laufbuddies werdet. Hat das denn funktioniert?
Also da würde ich jetzt sofort alle Schuld von mir weisen, weil nachdem sie mich da heiß gemacht hat, habe ich nichts mehr gehört dazu. Nein, Spaß.
Also sie hat dich nicht accountable gehalten. Sie hat dir nicht
Nee.
geschrieben, ha, du musst laufen gehen.
Nee, so ist es. Und was die Konsequenz dessen ist, kannst du dir ja denken.
Du hast den Flow nicht gefunden für 24 oder auch nicht für 25.
Nee, das ist richtig. Ich habe den Flow nicht gefunden und ich muss ja zu meiner absoluten Schande gestehen, es gibt auch wirklich kaum noch Ausreden dafür, außer meines eigenen Schweinehundes. Tatsächlich ja auch ein Fitnessstudio frei zugänglich direkt unten bei uns in der Wohnanlage. Und ich war im Jahr, glaube ich, dreimal da. Ich muss nur die Haustreppe runter.
Drei ist ein gutes Stichwort, Hanna. Ich versuche mal so ein bisschen abzulenken. Wir gehen in unser drittes Podcast-Jahr.
Ist das so?
Ja, uns gibt es seit September 23 und wir gehen jetzt dann ja tatsächlich schon in unser viertes Kalenderjahr. Aber ja, uns gibt es schon eine ganze Weile. Alle guten Dinge sind drei, aber keine Sorge, wir werden, solange wir Themen haben, über die wir reden möchten, weitermachen. Und wir werden in der heutigen Folge versuchen, Hanna, dir genügend Anreize zu schaffen, damit du für 2026 in den Flow kommst.
Das hoffe ich.
Oder sagen wir mal, genügend abschreckende Beispiele bringen, damit du für 26 einen Flow findest. Wir reden heute nämlich noch mal so ein bisschen über Krafttraining und die Wichtigkeit von Krafttraining im Alter, beziehungsweise für ältere Menschen, reifere Menschen. Und aber auch für junge Menschen, mit denen wir ja sehr oft zu tun haben in unserem Alltag, beziehungsweise hatten. Und dann finden wir vielleicht noch so den Schwenk wieder zurück zum leistungsorientierten Sport. Schauen wir mal, wo wir ankommen am
Schauen wir
Ende.
mal. Das schauen wir mal.
Genau, also wir gehen heute nochmal dem Krafttraining nach und ich habe dieser Tage, man verbringt ja auch so ein bisschen Zeit am Handy, kann man ja nicht leugnen, einen sehr coolen Post gesehen, und zwar, dass Fitness nicht nur ein Januarprojekt sein sollte, sondern ein lebenslanges Projekt und auch eine Priorität.
Du
Hanna
guckst mich so
sitzt mir
an. Wir sind ja
nickend.
hier,
Ich
genau, wir
kann ja
haben
nur dich
ja.
angucken. Ich fand das nur einen sehr, sehr coolen Post, ne, weil man hat ja immer, wir haben ja gerade schon von Neujahrsvorsätzen gesprochen, und dann gibt es irgendwie in vielen Supermärkten im Januar immer so eine vegane Woche und dass man mal was Neues ausprobieren soll und so weiter und so fort. Aber am Ende des Januars sollte man halt nicht mit dem Fitnessprojekt aufhören, weil wir leben halt unser ganzes Leben in dem einen Körper, den wir haben, und um den müssen wir uns so ein bisschen kümmern.
Ja, in Maßen. Also ich gebe dir vollkommen recht. Also ich gebe
Das
dir
war jetzt
recht.
wieder der Wink mit dem Zaunfall an mich in Maßen, oder was
Nein,
war das?
nein, 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 nein. Aber es gibt ja schon das ganze Thema Longevity und wie kann man sozusagen die Zeit, die man auf Erden hat, maximieren und möglichst ausdehnen. Ich hatte da neulich erst mit Freunden drüber gesprochen, dass auf der einen Seite man ja selber sehr stark dazu neigt. Wir hatten eben gerade davon gesprochen, dass ich, machen jetzt mal keine Schleichwerbung, aber jetzt auch so ein Fitness-Device ums Handgelenk habe, der zumindest Schlafqualität trackt und Herzfrequenz und Schritte zählt und so weiter. Und es gibt auch viele Dinge, die ich mittlerweile auch schon gestrichen habe aus meinem Alltag, wie Fleisch zum Beispiel. Aber es gibt ja auch diese extremen Beispiele, dass wirklich alles dafür getan wird, die Quantität des Lebens auszudehnen und manchmal dabei die Qualität auf der Strecke bleibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Für und Wider. Auf der anderen Seite gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, um eine gewisse Lebensqualität zu haben, gehört auch Gesundheit dazu und gehört auch Bewegung dazu und gehört dazu, was du auch schon sagst, dass man den Körper, der ja sozusagen die Heimat ist, der Seele oder des Wohl oder des Geistes, wie man das auch immer, wie man das auch immer nennen mag, in der Zeit, die man auf der Erde verbringt, da will man natürlich auch den nicht komplett runterfahren, bevor die 30 erreicht sind.
Ja, wir wollen natürlich hier nicht zu irgendeinem Optimierungswahn oder zu einer Optimierungssucht anregen. Da hast du schon ganz recht und da stimme ich dir auch zu, dass es ja immer wieder neue Tools gibt und es gibt immer wieder neue Stellschrauben, die dann irgendwie beworben werden und dann kann ich mir irgendwie noch eine Vitamininfusion legen lassen, damit ich frisch in die neue Woche starte oder ich esse nur noch Obst und Gemüse, was bei Vollmond geerntet wurde und. Ne? Also da gibt es ja auch die verrücktesten Extreme, wie es das bei allen Dingen so gibt. Aber wir gehen jetzt mal so ein paar Punkte durch, die ja doch, sag ich mal, in einem jungen Alter vielleicht auch gar nicht so bewusst sind, wofür man Kraft braucht im Alter. Und ich war total schockiert, ab wann der Muskelabbau bereits beginnt. Und dass man dem so ein bisschen entgegenwirkt, damit eben, wie du sagst, das Leben im Alter auch noch eine gewisse Qualität hat und man sich nicht irgendwie bei den einfachsten alltäglichen Dingen quälen muss oder unter Schmerzen die bestreiten muss. Wir haben zwei Artikel für die heutige Folge aus dem Spiegel, die uns hier so ein bisschen, ja, ein Scaffolding geben. Und zwar haben wir einmal einen Artikel, warum Krafttraining im Alter unverzichtbar ist. Das ist ein Interview mit einem Experten namens Henning Wackerhage, Professor an der TU München für Sportbiologie. Und im späteren Verlauf kommen wir dann auch so ein bisschen dazu, warum Krafttraining, das hatten wir eigentlich auch schon in unserer letzten Folge, natürlich da sehr mit leistungssportlichem Hintergrund, warum Krafttraining für Kinder und Jugendliche wichtig ist. Aber der zweite Artikel heißt Krafttraining für Kinder, warum das eine gute Idee ist. Und auch hier haben wir einen Experten, der zu Wort kommt. Stefan Geißler ist sein Name und der ist Professor für Fitness und Gesundheit in Düsseldorf. Also, wir haben hier Fachkompetenz, nicht nur das, was wir so schwafeln. Und dann schauen wir mal, wie wir uns durch die Folge hangeln. Also, warum ist Krafttraining im Alter wichtig? Weil, und jetzt können wir mal so ein bisschen Wer wird Millionär spielen. Alle, die zuhören, können auch mitraten. Hanna, ab wann beginnt denn der altersbedingte Muskelabbau? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten.
Okay.
Ja, du hast den Artikel auch gelesen, aber die
Wir machen das
Zuhörenden
so.
können jetzt mal so ein bisschen raten. Ab Mitte 30. Ab Mitte 40 oder ab Mitte 50?
Tatsächlich ab Mitte 30.
Und ich war geschockt, als ich das gelesen habe. Das heißt, bei mir beginnt ja jetzt schon der altersbedingte Muskelabbau. Und Hanna, du kennst mich gut genug. Das wird dafür sorgen, dass ich jetzt noch mehr Sport mache, um dem entgegenzuwirken. Ja, das ist verdammt früh. Natürlich merkt man dann jetzt nicht mit Mitte 30 die Problemchen, die man vielleicht dann mit Mitte 50, Mitte 60 merkt. Aber mit zunehmendem Alter nimmt die Muskelmasse und die Muskelfunktion ab. Und wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesagt, die alltäglichsten Dinge fallen dann eben schwer, sei es hinsetzen, sei es wieder aufstehen. sei es irgendwie Sachen tragen, sei es Sachen in den Schrank, in den Überkopfschrank reinräumen, all das fällt schwer. Und dann hat man ja auch noch so Dinge, ne, vielleicht macht man da mal eine blöde Bewegung oder man wird irgendwie angerempelt, dann kann es sein, dass man hinfällt im Alter und sich da nicht mehr abstützen zu können oder da eben so blöd zu fallen, dass man sich direkt noch schwerer wehtut, sind die Risiken, die eben mit dem Alter steigen, und altersgerechtes Krafttraining kann diesen Sachen entgegenwirken.
Ja, beziehungsweise auch entsprechendes Krafttraining in der ganzen Phase vorher. Ne? Ich glaube, das ist ja dann immer, es geht immer sozusagen auch um relativen Muskelschwund in Anführungszeichen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man morgens aufwacht und plötzlich besteht man nur noch aus Fettmasse. Ich kann aus Erfahrung sagen, das ist ein schleichender Prozess, der aber nicht aufzuhalten ist. Aber natürlich jemand, der, also wenn man jetzt über Sportler spricht, wir haben ja auch immer den Bezug natürlich zu Basketball und zu Leistungssport, dann ist natürlich die Reduzierung der Muskelmasse, wenn vorher ein Polster an Muskeln da war, ist natürlich dann prozentual vielleicht das Gleiche, aber relativ natürlich deutlich weniger, als wenn das bei Menschen stattfindet, die eben vorher wenig oder kein Krafttraining gemacht haben. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, der einfach wichtig ist. Ich glaube, dass wenn man einfach grundsätzlich viel Muskelmasse besitzt, viel Muskelqualität auch besitzt, dass natürlich dann dieser Prozess erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich auffällig wird, Jenny, um dich zu beruhigen. Und aber natürlich auch, ich sag mal, Mitte 30 ist ja auch noch ein Alter, wo viele Menschen auch noch Leistungssport machen, und zwar sehr hochklassigen Leistungssport. Ne? Und das ist aber natürlich auch genau das Alter, wo man dann auch merkt, wenn man das Glück hatte, mit Athletinnen zusammenzuarbeiten, die in diesem Alter auch noch auf höchstem Level Sport machen. Mit Myrna Paunovic zum Beispiel als Beispiel, die wirklich auch bis ins hohe Alter mittlerweile noch zweite Liga spielt. Die müssen natürlich sehr, sehr viel dafür tun, um sozusagen auch diesen Verletzungsrisiken, die damit einhergehen, im Leistungssport auch entgegenzuwirken. Und man merkt natürlich auch bei vielen Sportlern und SportlerInnen, so ab 32, 33, 34 ist die Verletzungsgefahr, wenn ich nicht wirklich auch aktiv mich darum kümmere, Muskulatur aufzubauen, mich zu dehnen, mich zu stretchen, wirklich auch Körperhygiene in Bezug auf Krafttraining durchzuführen, dass dann das genau der Moment ist. Und das hat dann auch mit dieser Aussage zu tun, dass das der Moment ist, so ab 30, wo einfach, wenn ich nicht dagegen wirke, die Verletzungsgefahr auch eigentlich schlagartig steigt, auch im Leistungssport.
Ja, absolut. Die Punkte, die ich jetzt noch so ergänzen würde, ist ja, wenn man mit Anfang 30, Mitte 30 noch im Leistungssport ist, und das wird immer häufiger, dass man auch AthletInnen sieht, die viel länger auf höchstem Niveau Sport treiben. Sicherlich kann man da auch noch mal die Sportarten unterscheiden. Wenn man uns jetzt irgendwie eine akrobatische Sportart anguckt, dann ist es ja schon so, dass der Leistungshöhepunkt sehr viel eher passiert, aber zum Beispiel auch im Turnen oder im Eiskunstlaufen sieht man es häufiger, dass in Anführungsstrichen ältere AthletInnen da auch noch in die Weltspitze mit reinfahren. Aber gerade in Mannschaftssportarten sieht man das ja schon. Aber dann ist ja auch so ein Faktor, ich habe das dann vielleicht schon 20 Jahre gemacht und die, die gegen mich antreten, die machen das erst seit 10 Jahren. Also die Kilometer, die ich quasi schon auf meinem Tacho habe, sorgen ja auch dafür, dass ich mich irgendwie noch mal besser um meinen Körper kümmern muss. Und dann sind natürlich Spielsportarten, Mannschaftssportarten auch häufig Kontaktsportarten. Jetzt höre ich irgendwie hinten in meinem Kopf meinen Großvater, der immer gesagt hat, Basketball ist ja eine kontaktlose Sportart, körperlose Sportart. Das ist natürlich nicht so. Das wissen wir alle, ne? Und auch das ist ja dann immer mehr Arbeit für den Körper, das zu absorbieren, so einen Kontakt. Und wie du sagst, das ja, setzt voraus, dass diese AthletInnen sich sehr, sehr gut um ihren Körper kümmern und zum Beispiel gerade auch, ne, nach Verletzungen, das passiert einfach, das gehört zum Sport dazu und auch zu Kontaktsportarten. Dann eben sehr, sehr fleißig in der Reha arbeiten, um dann wieder zurückzukommen und auf diesem Niveau wieder Sport zu machen. Das war ein anderer Fakt aus dem Artikel, den wir gelesen haben. Wenn wir bei Verletzungen, ich sag mal, stillgelegt sind und irgendwie eine Schiene haben oder vielleicht sogar im Krankenhaus liegen müssen für ein paar Tage oder Wochen, dann bildet sich die Muskelmasse bis zu 2% am Tag zurück. Auch dieser Fakt hat mich echt schockiert. Ich meine, ich habe es am eigenen Leib erfahren.
Ich wollte sagen, dass dich das schockiert, weil du hast das ja am eigenen Leib erfahren.
Absolut. Also die Leute, die mich kennen, wissen, ich habe mir 2017 die Achillessehne gerissen. Seitdem nennt man mich nur noch die Wade. Und das ist nicht, weil meine Wade wieder so krass auftrainiert ist, sondern weil man schon mit bloßem Auge erkennen kann, dass die eine Wade immer noch, auch Jahre später, dünner ist als die andere. Und ich war schockiert. Also ich lag irgendwie fast eine Woche im Krankenhaus und dann hat man ja ziemlich lange noch so einen Schuh und bewegt den Fuß ja nicht. Und die Wade hing nur noch wie so ein Fähnchen im Wind irgendwie. Also das ging sehr, sehr schnell, dass da alles weg war. Aber trotzdem, wenn man das nochmal so liest, ne? Und du hattest ja gesprochen von der Reserve an Muskelmasse, die man sich einfach antrainiert für solche Sachen. Natürlich nicht nur für SportlerInnen, sondern auch im Alltag, wenn man älter wird, ist es natürlich praktisch, dass man da irgendwie auch vorher Sport getrieben hat und die Muskeln trainiert hat, um dann schneller wieder auf die Beine zu kommen. Und auch der Punkt mit der Fettmasse, vielleicht noch kurz dazu. Je mehr Muskeln man aufbaut, desto mehr wird ja auch das Fettgewebe unterdrückt. Erstmal müssen dann immer die Muskeln versorgt werden und so kann man also auch das bekämpfen. Ganz wichtig fand ich den Fakt, und das würde ich auch noch mal unterstreichen, dass es eben ein altersgerechtes Krafttraining ist, ne, dass das jetzt irgendwie, wenn ich mit Mitte 50 anfangen möchte, weil ich schon so ein paar altersbedingte Mangelerscheinungen spüre in meinem Alltag, dann muss es natürlich altersgerecht sein. Und wir können ja jetzt mal so ein bisschen überlegen, als kleine Challenge für uns, wie kann man denn den Einstieg in das Krafttraining für ältere Menschen, die vielleicht vorher noch keine Berührungspunkte haben. Und das ist auch ein Punkt, der in dem Artikel erwähnt wurde. Ja, also die Generation, die heute vielleicht in dem Alter unserer Eltern ist, die sind damit nicht irgendwie groß geworden. Die hatten irgendwie keine InfluencerInnen, die sie auf Instagram angeguckt haben, um denen nacheifern zu können. Klar, vielleicht hatten sie irgendwie Baywatch, was sie geguckt haben und dem konnte man dann nacheifern. Aber ich glaube, der Zugang ist sehr, sehr viel einfacher und ist sehr, sehr viel niedrigschwelliger heutzutage, als es das damals war. Es gab wahrscheinlich auch noch nicht in jedem Ort oder in jedem Dorf einen FitX oder einen McFit. Von daher, wie kann man denn den Einstieg in das Krafttraining so niedrigschwellig wie möglich gestalten heutzutage, Hanna? Hast du ein paar spontane Ideen?
Nee, ich würde dir komplett widersprechen.
Echt?
Ja, also
Naja, im Grunde dem Artikel. Ich habe ja nur das gesagt, was in dem Artikel stand.
ja, aber ich meine, was jetzt
Stimmt
auch, also
natürlich.
ich würde jetzt auch noch, ich würde jetzt sozusagen Krafttraining auch so ein bisschen von Schönheitswahn unterscheiden. Also weil ich jetzt irgendwie das Gefühl, das war jetzt so gemixt mit irgendwie Instagram und Baywatch als Vorbilder. Ich glaube, dass unsere Eltern eine ziemlich gute oder oft eine sehr, sehr gute Grundlage noch mitbekommen haben, um jetzt einen einfacheren Einstieg in ein Krafttraining zu bekommen. Außerdem finde ich es sehr charmant, dass du sozusagen die Zahl ab 50 in den Raum schmeißt und von der Generation unserer Eltern sprichst. Also ich bin näher dran an der 50 als meine Eltern. Aber
Ich
ich
glaube,
glaube,
meine
dass
Mutter weiß dieses Kompliment zu schätzen.
ja. Das mag sein. Deine Mutter sieht ja auch nicht aus wie 50. Aber ich glaube, dass sozusagen der Sportunterricht ja für diese Generation, also für unsere Elterngeneration, glaube ich, deutlich bessere Grundlagen gelegt hat, zum Beispiel, um jetzt einen einfachen Einstieg zu bekommen. Weil das ist ja auch das, was der Artikel sagt. Jemand, der früh gelernt hat, Krafttraining zu machen und Krafttraining dann, das muss jetzt auch gar nicht Training an Geräten sein, im Gegenteil, sondern ich sage mal Grundbewegungsmuster, ne? Wie eine Kniebeuge zum Beispiel oder eine Liegestütz oder jegliche Pull-Push-Übungen, Hinge-Übungen. Also es gibt, also wenn man jetzt irgendwie Push, Pull, Hinge und Squat unterscheidet und dann irgendwie noch, also Gehbewegung, Walking. Es gibt ja diese sieben Primal Movement Pattern. Und ich glaube, dass ältere Generationen, die, glaube ich, sehr früh noch über erstens draußen spielen, Bäume klettern, Schlitten fahren, Fahrrad fahren, toben, Verstecken spielen, was auch immer, Und aber auch über die Art und Weise, wie damals Sport gemacht wurde, das Sportunterricht, der ja eigentlich für uns wahrscheinlich sehr unpädagogisch und langweilig rüberkommen würde. Aber da wurden halt dann auch noch Kniebeugen gemacht oder an Seilen hochgeklettert oder die klassischen, also alle klassischen Bewegungspattern eigentlich gelernt. Und wenn man jetzt so ein bisschen schaut, die jüngeren Generationen haben ja oft mit diesen ganz, oder Purzelbäume zum Beispiel, oder Barren oder Pferd, also diese
Seil
ganzen
springen.
Seilsprengen, das, was hier Himmel und Hölle spielen, also Gummitwist. Also es gibt ja so viele Bewegungen, die ältere Generationen von klein auf gelernt haben, wo jetzige Kinder schon extreme Schwierigkeiten mit haben. Ne? Und das, glaube ich, bildet schon eine gute Grundlage, um auch den Einstieg wieder schneller zu schaffen. Ich glaube, diese Kultur, ne, diese Hürde, dass man sich in einem Fitnessstudio anmeldet, dass man irgendwie wirklich gezielt zum Sport geht, das ist vielleicht noch ein bisschen was jetzt, womit die nicht so aufgewachsen sind. Aber ich glaube, dass die Durchführung des Krafttrainings an sich, glaube ich, mit dieser Grundlage gar keine große Hürde darstellt.
Da stimme ich dir zu, beziehungsweise ich stimme dir zu, dass der Sportunterricht damals wertfrei, wie pädagogisch wertvoll dieser vielleicht war oder auch nicht, eine gute Grundlage darstellt. Aber ich glaube, es war schwieriger in den 80er Jahren, nehmen wir dann vielleicht auch mal den Beginn der 90er Jahre noch mit dazu. Dann war irgendwie die Wende, wenn wir in den ehemaligen ostdeutschen Bundes- oder in den ehemaligen DDR-Regionen Deutschlands sind, schauen. Also der Zugang dann zu Fitnessstudios, also nach der Schulzeit, wenn dann Leute irgendwie nicht in einem Sportverein waren, ne, dass das dann quasi über eine lange Strecke verloren ging und jetzt wieder den Zugang zu schaffen. Ich meine, klar, man hat Fitnessstudios jetzt im Grunde flächendeckend in Deutschland. Es gibt auch verschiedene Vereine, die solche Sachen anbieten, ne? Dann irgendwie für SeniorInnengruppen oder irgendwie ein Zirkeltraining oder. Aber wie du sagst, man kann ja vieles auch zu Hause machen, wenn man sich nicht traut, in dem jetzigen Zustand sich direkt in einem Fitnessstudio anzumelden. Man muss ja leider auch sagen, gerade wenn man sich diese Billigketten anguckt, ist ja wahrscheinlich die Betreuung von TrainerInnen vor Ort nicht qualitativ hochwertig genug für jemanden, der sich wirklich gar nicht damit auskennt, in so einem Fitnessstudio anzufangen. Und deswegen war meine Meinung eben dazu, dass die Generation, die jetzt so ist, schon einen einfacheren Zugang hat, weil sie sich vielleicht auch besser mit Social Media auskennen und sich dann irgendwie auf YouTube ein Video anmachen und zu Hause irgendwie Sport machen. Aber das kriegt ja wahrscheinlich auch mit Hilfe von Kindern oder Enkelkindern die Generation unserer Eltern hin, wenn sie es nicht sowieso schon hinkriegt, sich dann zu Hause vielleicht erstmal an so ein paar Sachen ranzutrauen. Es ist ja wirklich auch niedrigschwellig, wie du sagst. Es reicht ja dann am Anfang auch erstmal nur das Körpergewicht. Es reicht dann im nächsten Schritt vielleicht irgendwie eine Wasserflasche oder zwei Wasserflaschen, die man dazu nimmt. Oder man packt sich einen Rucksack und packt ein paar Bücher rein. Also es ist ja wirklich so, dass es sehr einfach ist, diesen Einstieg zu finden. Und die Wichtigkeit haben wir ja schon betont, weil in allen Lebenslagen braucht man irgendwie Kraft, braucht man Schnellkraft, man steigt Treppen, wenn man keinen Fahrstuhl hat, man hebt irgendwie den Einkauf an. Man fährt irgendwie vielleicht mit den Öffis und muss dann irgendwie schnell aus dem Bus aussteigen und. Ne? Also das sind ja wirklich viele Sachen. Und je länger man drüber nachdenken würde, desto mehr Sachen würden einem auch einfallen, wo man eben eine gewisse Kraft braucht, Schnellkraft auch braucht, um seinen Alltag zu bestreiten. Und deswegen sagt der Artikel eben auch, in jeder Altersstufe ist das empfohlen, aber gerade auch mit wachsendem Alter empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, 2 bis 3 Mal die Woche Krafttraining. Da sind wir ja schon fast in einem Spitzensportbereich.
Ja und nein.
Es war auch mehr Ironie, aber ja.
Das ist ja auch, sage ich mal, eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man im Spitzensport so viel, ja, so viel Wichtigkeit auch dem Krafttraining zuspricht, dass ja mittlerweile tägliches Krafttraining wahrscheinlich in den meisten Fällen dann auch für Spitzensportler gilt. Aber genau, ich denke, es gibt so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube sozusagen, dass sich dieser Artikel und dass sich diese Sorgen fast eher an meine Generation oder vielleicht ein bisschen älter richten. Wenn ich so an meine Großelterngeneration und vielleicht auch noch an der Elterngeneration. Ich glaube, dass die sozusagen weniger, also wenn man das sozusagen den Lebensalltag dieser Menschen, der viel ja auch noch mit körperlicher Arbeit zu tun hat, ne? Also ich glaube, dass gerade diese Jahrgänge, die Wehrdienst geleistet haben zum Beispiel, ne? Also da gab es noch zumindest ja auch eine Grundausbildung in körperlicher Fitness. Also da wurden auch Burpees und Push-ups und Kniebeugen und was auch immer. Und viele Menschen ja auch noch wirklich, ich glaube, der Anteil der Arbeitsfelder, wo körperliche Arbeit eine große Rolle gespielt hat, ne? Eigenen Garten, Gartenarbeit zum Beispiel ist ja auch, man unterschätzt das total, aber es ist schon ja auch Krafttraining in sehr reduziertem Stil. Das, wo ich dir recht gebe, ist das sozusagen das Thema Fitnessstudios, ne? Das ist natürlich was eine Kultur der neueren Zeit ist. Ich weiß noch, meine Eltern, damals war das eher noch verpönt, ins Fitnessstudio zu gehen, ne? Weil das, die Menschen, die ins Fitnessstudio gegangen sind, waren halt Pumper, ne? Das war dann alles irgendwie,
So wie wir. Pumper, so wie wir.
so wie wir. Pumping Iron von
Arnold Schwarzenegger?
Arnold Schwarzenegger. Also das war, also Fitnessstudios waren ganz eng verknüpft mit Bodybuilding. Also es gab nicht
Ja.
Fitnessstudio, wo halt nicht Bodybuilder hingehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was, da gebe ich dir recht, auch erst in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht, wo das Fitnessstudio auch als Gesundheitsstudio und als gesellschaftsfähig anerkannt worden ist und halt nicht irgendwie Muckibude mit irgendwie Axel-Shirt und Bollerhosen und Testosteron-Spritzen, ne, verknüpft wurde.
Ja, ich finde, man kann diesen Wandel zum Beispiel auch in Praxen von Physiotherapien beobachten. Na, also früher waren das irgendwie drei Zimmer und da war überall eine Liege drin und dann wurde halt dann manuell gearbeitet und heutzutage hat man eigentlich in jeder Physiotherapiepraxis einen kleinen Bereich, wo dann irgendwie ein paar Kurzhanteln liegen, wo ein paar Kettlebells liegen, wo vielleicht eine Langhantel liegt, wo es dann eben auch Krankengymnastik am Gerät, ja, KGG, hat man vielleicht ja schon mal auf einem Rezept von einem Arzt oder einer Ärztin gesehen, durchgeführt werden kann. Und das ist schon auch so ein Wandel, den man, glaube ich, erkennen kann, dass das nicht mehr so verpönt ist, wie du sagtest, sondern gesellschaftstauglich und auch zukunftstauglich ist.
Und damit vielleicht der Bogen gespannt, je früher man anfängt, desto leichter fällt es einem auch zu späterem Zeitpunkt es wieder aufzunehmen. Und das wäre der zweite Teil oder der zweite Artikel, ne, den ich sozusagen für unser Thema und für unseren Zuhörerkreis und auch ja, für den Bezug, den wir zu Kinder- und Jugendbasketball haben, noch viel wichtiger und spannender finde. Und das ist genau das Thema, ab wann kann man eigentlich Krafttraining mal beginnen und auch aufräumen mit den ein oder anderen Mythen, die sich ja immer sehr hartnäckig halten und die ja oft auch Trainer oder Lehrer oder Menschen, die sich sozusagen mit Kindern beschäftigen, auch oft noch ausbremsen bzw. zu einer Unsicherheit führen, die dann im Umkehrschluss oft dazu führt, dass man von bestimmten Themen einfach noch die Finger weglässt, wenn einem das eben, wenn man da nicht so richtig weiß, macht man damit alles richtig oder eben nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da nochmal drauf eingehen ein bisschen und mit dem Mythos aufräumen, dass man Krafttraining erst nach abgeschlossener Pubertät beginnen sollte, Jenny. Ne?
Hervorragende Überleitung, als hätten wir das hier irgendwie backstage gescriptet. Ja,
Haben wir
du hast ja
nicht.
den.
Jetzt haben wir nicht. Jetzt, du darfst
Nein,
es nicht so
haben
ironisch
wir auch
sagen.
nie. Haben wir ja auch nie.
Das
Es glaubt uns ja immer keiner. Ich meine, ist ja immer so, dass wir irgendwie, ja, wir sagen immer, wir bereiten uns hier vor und wir lesen nochmal Artikel und wir haben einen Verlaufsplan, aber am Ende lutscht das, egal wie wir uns vorbereitet haben oder nicht. Und heute hast du dafür gesorgt, dass das flutscht. Ja, also der Mythos, den du ansprichst, Krafttraining ist schlecht für Kinder, Krafttraining hemmt das Wachstum, das darf man erst, wenn die Wachstumsfugen geschlossen sind, hängt ja wie so ein Damoklesschwert über uns, über vielen Menschen, die auch mit Kindern und Jugendlichen dann natürlich vor allem im sportlichen Kontext zu tun haben. Aber wir hatten ja schon gesagt, der zweite Artikel, der dieser Folge zugrunde liegt, mit der Expertenstimme von Stefan Geißler, Professor für Fitness und Gesundheit an der Hochschule in Düsseldorf. Und zusätzlich ist er auch an der Deutschen Sporthochschule in Köln für die FitnesstrainerInnen-Ausbildung zuständig, sagt eben, Das ist absoluter Quatsch. Wir wollen immer, dass Kinder groß und stark werden und dafür müssen entsprechende Reize gesetzt werden. Ja, die Muskeln müssen trainiert werden und das geht eben auch schon vorher, nicht erst, wenn man voll ausgewachsen ist. Ganz im Gegenteil, nämlich Krafttraining auch schon im Kinder- und Jugendalter kann mega Vorteile haben. Ja, die Kinder und die Jugendlichen können total davon profitieren, sowohl mental als auch körperlich. Unter anderem wird das Herz-Kreislauf-System leistungsfähiger, die Motorik wird verbessert, die Knochendichte wird höher, was dann alles wieder Sachen sind, von denen man eben im weiteren Verlauf, im weiteren Lebensverlauf profitiert. Das heißt,
Genau.
so wie in der letzten Folge auch schon gesagt, Athletiktraining oder Krafttraining geht immer und überall.
Und vor allen Dingen auch in Bezug auf, und das ist, glaube ich, das, was irgendwie auch für, finde ich jedenfalls, auch wenn ich nicht mehr aktiv als Trainerin arbeite, aber gerade mit der steigenden Relevanz natürlich auch von Athletiktraining, Krafttraining und auch allem, was damit in Zusammenhang steht in Bezug auf die Leistungsfähigkeit. Und die Verletzungsprophylaxe, und das hatten wir im letzten Podcast ausgiebig aufgearbeitet. Aber ich habe lange Zeit ja selber auch das Athletiktraining geleitet, vor dem Hintergrund, dass als ich aktiv als Trainerin war, es eigentlich im Damenbasketball kaum finanzielle Ressourcen gab, um jemanden externen zu beschäftigen. Mittlerweile ändert sich das vielleicht ein wenig, aber zu meiner Zeit muss ich gestehen, es gab zwei Möglichkeiten. Man macht es halt einfach nicht oder man muss es halt selber machen. Und ich habe mich wirklich sehr, 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 sehr intensiv über die letzten Jahre meiner Trainerkarriere mit dem Thema auseinandergesetzt, weil man natürlich auch eine gewisse Verantwortung dann mit sich trägt. Und meine größte Sorge in der Arbeit mit, oder meine, die, ich sag mal, die größten Herausforderungen in der Arbeit, nicht nur mit jungen Athletinnen, sondern auch mit Bundesliga-Profis, war nie das Thema Gewicht, sondern die größte Hürde war immer, sind sie in der Lage, Bewegungen korrekt auszuführen? Und wie ist sozusagen, also eigentlich gibt es zwei große Punkte, die Fähigkeit, koordinativ bestimmte Bewegungsmuster durchzuführen und Rumpfstabilität. Ist die Rumpfstabilität ausreichend, um bestimmte Gewichte oder bestimmte Bewegungen verletzungsfrei sozusagen ausführen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man einfach als Trainer oder als Coach oder als jemanden, der mit jungen SpielerInnen arbeitet, wahnsinnig gute Vorarbeit leisten kann. Weil ich glaube, das sind genau die Punkte des Krafttrainings, wo man schon im jüngsten Kindesalter wirklich enorm dran arbeiten kann und vor allen Dingen auch proaktiv gegen bestimmte Muster gegenarbeiten kann. Ne? Also gerade wenn man mit jungen Menschen arbeitet, du wirst es auch in der Schule mitbekommen, Jenny, ich glaube, dass muskuläre Defizite, aber auch muskuläre Disbalancen, Verkürzungen gerade in bestimmten Muskelgruppen, ne? Also Hüftbeuger zum Beispiel, oder auch das ganze Thema Brustmuskulatur, diese klassische, das gab es zu uns überhaupt nicht, zu unseren Zeiten, diese klassische Handy-Fehlhaltung, Fehlstellung. Ne? Also, dass wirklich bestimmte Muskelgruppen verkürzt werden durch einfach Übermaß an Alltagsbewegung und Alltagshaltung, wie immer sozusagen Handy in der Hand haben, immer sozusagen den Schultergürtel geschlossen zu halten, verkürzte Brustmuskeln, Nackenmuskulatur. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass man sozusagen neue Bewegungsmuster erlernen muss, sondern dass man falsch antrainierte Bewegungsmuster und Verkürzungen der Muskulatur eigentlich erst aufarbeiten muss, um danach vernünftiges Krafttraining machen zu können. Und je früher man, glaube ich, anfängt damit und je früher man gegen diese Verkürzungen, gegen diese Disbalancen anarbeitet, desto leichter hat man es dann auch tatsächlich, sage ich mal, leistungsorientiertes Krafttraining zu machen, was für einen Basketballer, eine Basketballerin Grundvoraussetzung ist, um auf einem bestimmten Niveau spielen zu können.
Ja, mega viele Punkte. Ich habe hier die ganze Zeit kopfnickend dagesessen und dir
Ich dachte, du
zugestimmt.
hörst hier irgendwie Hip-Hop im Hintergrund.
Nee, wenn dann nur Scooter.
Scooter, okay.
Nee, also
Hi,
das ist
hi.
genau, das ist genau der Punkt, den ich noch ergänzt hätte. Beweglichkeit. Ja, also neben koordinativen Fähigkeiten und was war der zweite Punkt, den du gesagt hast? Kraft?
Rumpfstabilität.
Rumpfstabilität. wäre für mich der dritte Punkt eben.
Bewegungsqualität, Rumpfstabilität und Koordination waren sozusagen die Punkte, die ich jetzt gerade so losgeschleudert habe.
Ja, und für mich wäre eben der Punkt Beweglichkeit noch einer, der dazukommt. Ne? Du hast ja gerade auch schon von diesen ganzen, sag ich mal, alltagsbedingten Fehlhaltungen gesprochen. Und das greift ja auch das wieder auf, was du vorhin schon gesagt hast. Die Jobs, die ja jetzt durch die Entwicklung und Industrialisierung, die fortschreitende und die technischen Entwicklungen weiter voranschreiten, die jetzt vielleicht irgendwie immer mehr verschwinden und die gar nicht mehr so körperlich sind, ja, die bei denen kam es ja gar nicht dazu, dass man irgendwie so den ganzen Tag über so einem Computer hängt und irgendwie total gekrümmt ist, dass man den ganzen Tag sitzt, irgendwie die Hüfte, ne, der untere Rücken komplett zumachen. Das sind ja alles Sachen, die jetzt erstmal aufgearbeitet werden müssen und das ist vollkommen richtig. Und ich glaube, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Es ist ja viel, viel einfacher, etwas neu zu lernen, als etwas umzulernen. Und das sind halt dann irgendwie diese Puzzleteile, die man erstmal zusammenkriegen muss. Dazu kommt ja noch irgendwie immer noch dieses, wir haben ja von diesem Damoklesschwert gesprochen, was so über uns schwebt. Das darf man auf gar keinen Fall noch machen. Und gegen all diese Sachen muss man jetzt erstmal ankämpfen, um dann sagen zu können, hey, und wir wollen ein Athletiktraining machen, wir wollen ein Krafttraining machen und das ist förderlich. Ja, also gegen diese ganzen Vorurteile, gegen diese ganzen alltäglichen Fehlhaltungen. Ich meine, Schultage werden immer länger, die Schulstunden werden länger, es kamen irgendwie neue Fächer dazu, Sportunterricht wird gecancelt, das ist immer weniger, Pausen werden immer kürzer in den Schultagen. Na, also das sind ja alles Sachen, die das Schlechte noch bedingen und unterstützen. Und da muss man dann erstmal gegenarbeiten. Man muss die Kinder erstmal irgendwie, die müssen erstmal stehen, die müssen rennen, die sind total, die sind viel schneller außer Atem, die können nicht irgendwie so lange Sachen machen und so und. Und dann versucht man noch die Fehlhaltungen aufzubessern, bevor man dann konstruktiv und leistungsorientiert arbeiten kann mit ihnen. Also es ist echt schwierig und ich glaube, es unterstreicht einfach die Wichtigkeit von Athletiktraining slash Krafttraining bereits im jugendlichen Alter, weil die Sachen werden ja nicht besser, wenn man sie nicht aufarbeitet.
Nee, vor allem, du musst dich halt wieder rückwärts programmieren. Das ist das,
Ja.
was du ja auch meinst, was halt so schwierig ist, ne? Weil wir hatten ja auch gesagt, dass die Kinder, wenn die geboren werden und wenn sie klein sind, eigentlich viel bessere Voraussetzungen haben für Krafttraining, als sie dann vielleicht 10 Jahre später haben. Also diese 10 Jahre, wo man sozusagen nichts macht, das ist ja dann kein Stillstand, sondern sie entwickeln dann ja Verhaltensmuster, Bewegungsmuster und muskuläre Disbalancen, Verkürzungen, die erst wieder wegtrainiert werden müssen, bevor man eigentlich bei einem Zustand ist, den man vielleicht im Alter von 10 Jahren oder von 8 Jahren hat, mit dem man eigentlich arbeiten könnte. Also man kann wahrscheinlich mit einem 8-jährigen Kind saubereres Krafttraining machen als mit einem 14-jährigen Kind. Da muss man erst wieder zurück zu dem Status, wo sie 8 sind, um verletzungsfrei trainieren zu können. Und das ist, glaube ich, das, weshalb es so wichtig ist, wirklich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt mit bestimmten Dingen anfangen zu können. Und ich glaube, dass das, was auch der größte Mythos ist, ich glaube, das Gewicht ist das Wenigste, vor dem man Sorgen haben muss. Ne? Also ich glaube, Gewicht ist nicht der Indikator oder nicht, dass man sagen muss, oh, Zusatzgewicht, das darf ich jetzt nicht machen. Ich hatte einen sehr alten und sehr konservativen in allen Ausprägungen, die man sich vorstellen kann, Trainer mal in meiner Jugendzeit, als ich noch gespielt habe. Und der hat mit uns damals auch ein bisschen Krafttraining gemacht. Und das war auch nicht so gerne gesehen in dem Verein. Und der hat immer gesagt, er hatte nicht Unrecht. Er hat gesagt, wenn Liegestütz okay sind, also das Gewicht, was jemand sozusagen mit Liegestütz drücken muss, das Gewicht könnte dieselbe Person oder dasselbe Kind überhaupt nicht mit externem Gewicht machen. Ne? Also man hat so Sorgen vor externem Gewicht, aber Liegestütz ist okay, obwohl das Gewicht und was sozusagen auf dann die Muskulatur und den Bewegungsapparat einwirkt, nochmal viel höher ist. Und das ist, glaube ich, das, ich hätte keine Sorge vor Gewicht. Wenn man in der Lage ist, und das ist immer meine Sorge, ich habe wirklich sehr viele Athletiktrainer kennengelernt. Ich habe nur sehr wenig gute kennengelernt. Und ich finde es ist extrem erschreckend, wie viele Athletiktrainer es gibt, die nicht in der Lage sind, Bewegungsqualität beurteilen zu können. Also die nicht sehen, also die einfach das Auge nicht dafür haben, wenn jemand ein Bewegungsmuster falsch ausführt. Und das ist oft, da kann man noch so viel Theorie lernen und dann kann man noch so viel theoretisches Wissen haben, noch so viele Studien lesen. noch so viele Uni-Abschlüsse haben, man nicht in der Lage ist, wirklich dann am Athleten bestimmte Bewegungen richtig oder falsche Bewegungsmuster zu erkennen und zu wissen, wie man sie korrigiert, weil das ist ja dann auch die nächste Herausforderung. Und ich glaube aber, dass jemand, der, also auch ein Kind, ein achtjähriges, ein siebenjähriges, ein neunjähriges Kind, was koordinativ super gut ausgebildet ist, was eine wirklich gute Rumpfstabilität hat und was in der Lage ist, Grundmuster koordinativ, qualitativ hochwertig auszuführen, dem kann man auch prozentual zu seinem Körpergewicht schon auch externes Gewicht zutrauen. Und das muss man sich keine Sorgen machen.
Ja, das sind sehr gute Punkte. Also nochmal, das hatte ich, glaube ich, auch schon im letzten Podcast gesagt, die Beweglichkeit ist ja die einzige Fähigkeit, die quasi zum Zeitpunkt der Geburt das höchste Niveau hat und dann fällt sie eigentlich nur noch ab, außer man ist in einer Sportart wie Turnen oder rhythmische Sportgymnastik, wo dann auch noch irgendwie externe Kraft in die Dehnung reinkommt. Ja, da muss man hart dran arbeiten und das geht so schnell verloren. Wie gesagt, durch die Tatsache, dass der Alltag heute so aussieht, wie er eben aussieht, mit viel Sitzen und nicht viel Bewegung, verkümmert das ja immer schneller. Aber klar, mit einem Kind hast du halt eine super Beweglichkeit und darüber hinaus dann oder damit verbunden auch eine super Range of Motion. Das heißt, keine Ahnung, der Siebenjährige wird bessere Kniebeugen machen als der Mitte-20-Jährige, wenn du mit denen arbeitest, ne, weil er es vielleicht schon wieder verlernt hat mit Mitte 20. Und das externe Gewicht, auch super Sache, die du gesagt hast, wenn man das prozentual zum Körpergewicht berechnet. Und es redet ja auch keiner davon, dass dann in einem Kindes- oder Jugendalter irgendwie hunderte von Kilo bei einem Backsquat oder Frontsquat oder Overheadsquat bewegt werden. Aber es geht halt darum, dass wenn wir in einer Sportart mit viel Springen und viel Landen und viel Losrennen und viel Abstoppen viel größere Forces auf den Knochen, auf den Gelenken, auf den Körper haben, als mit einer 10-Kilo-Hantel, als mit einem 5-Kilo-Ball, den man irgendwie bewegt oder. Ne? Also das Beispiel hatte ich, glaube ich, auch schon im letzten Podcast gesagt. Ein Kollege hier vom Olympiastützpunkt in Berlin meinte irgendwann mal, naja, also wenn die irgendwie zum Bus rennen und die Treppe runter und dann zwei Stufen auf einmal oder wenn die schnell aus dem Bus aussteigen und dann so rausspringen, dann wirkt irgendwie das zwei- bis dreifache des Körpergewichtes auf die Gelenke und in einem ordentlich strukturierten und gut geführten und dann, das ist auch ein sehr guter Punkt, gut angeleiteten Athletiktraining von jemandem, der erkennt, okay, da ist die Beweglichkeit da, da ist die Range of Motion da, das sieht sauber aus, ein bisschen Zusatzgewicht dazuzunehmen, ist viel weniger Gefahr als im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Aber wichtig ist schon, also Technik immer über Gewicht und solange die Technik stimmt, kann man eben auch mit Zusatzgewicht arbeiten und das eventuell auch steigern. Und dann
Sehr gut.
kann man eben auch im Alter sich ganz normal hinsetzen und wieder aufstehen, kann man seine Schränke einräumen, kann man in den Keller runtergehen und den Wasserkasten wieder hochtragen.
Dann kann man
Oder
WNBA-Spielerin werden.
dann,
Ja.
ja, wenn das Ziel irgendwie ist, kann man das vielleicht in die WNBA schaffen. Interessant wäre natürlich jetzt, wenn man mal die aktuellen deutschen WNBA-Spielerinnen befragen würde, wie ihr Athletiktraining in ihrem Kindes- und Jugendalter aussah. Was würden Leonie Fiebig, was würden Luisa Geisesöder, was würden die beiden Sabalis dazu sagen?
Das sollten wir sie mal fragen.
Ja.
Ich wüsste die Antwort in einigen Fällen, aber ich
Ich
will da
glaube es
nichts
auch.
vorweggreifen. Ich würde sagen, sie haben es trotzdem geschafft, ist vielleicht der Satz, der unter
Ja.
dieser Frage steht.
Ja.
Nicht deswegen, sondern trotzdem.
Ist vielleicht meine What-If-Frage, aber nicht für heute.
Ich habe
Aber
mal eine ähnliche
vielleicht,
Frage
du
heute.
hast eine ähnliche. Möchtest du mit deiner anfangen, Hanna?
Ja.
Gut, schieß los.
What if, was wäre, wenn es mehr als die im Raum stehenden, ich will jetzt nicht behaupten, dass es hundertprozentig diese Zahl mittlerweile noch ist, aber das ist die, die aktuell im Raum steht, mehr als 6% der weltweiten Trainingswissenschaftsliteratur und Studien und Evidenz gäbe, die sich ausschließlich mit dem weiblichen Körper befasst.
Also ich fasse nochmal zusammen. Die weltweite Literatur zum menschlichen Körper besteht lediglich zu 6%
Aus
aus
Studien,
Literatur oder Studien zum weiblichen Körper.
ausschließlich weiblichen Körper. Es gibt auch gemixte Studien, wo Männer und Frauen teilnehmen, aber Literatur und wissenschaftliche Evidenz, Studien zum Thema Trainingswissenschaften, die ausschließlich auf der Anatomie von einem weiblichen Körper bestehen, gibt es heute nochmal nachgeguckt, die Zahl ungefähr nur 6% macht sozusagen diese rein weibliche trainingswissenschaftliche Evidenz aus.
Ist doch absurd, oder?
Ja, was willst du denn, Jenny? Krass, da Frauensport wäre wahrscheinlich nochmal auf einem sehr viel krasseren Niveau. Weniger
Ich würde
Verletzungen.
sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass Frauen dann auch aktuelle Männerrekorde brechen könnten.
In manchen Kategorien
Klar,
wahrscheinlich ja.
jetzt nicht irgendwie pauschal und kategorisch für alle Weltrekorde, die in allen Sportarten da existieren. Aber ich sag mal, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Turnen oder meinetwegen auch Eiskunstlauf. Das sind ja Elemente, die Frauen mittlerweile easy durchführen, die vor 20 Jahren war nicht daran zu denken, dass Frauen die jemals schaffen. Ich habe letztens zum Beispiel auch wieder ein Video gesehen, ne? Es gibt ja beim Turnen gibt es ja verschiedene Geräte. Also Männer sind ja nicht am Stufenbarren und die sind auch nicht am Balken und die Frauen sind eben nicht am Pauschenpferd und so weiter und so fort. Aber das war ein Video, da sollten Männer die Übungen nachmachen am Balken. Ja, denkst du, die haben das geschafft? Nein, das haben halt nur die Frauen geschafft. Klar, Frauen schaffen dann wahrscheinlich auch einige Übungen an den Ringen zum Beispiel, wenn die da irgendwie diesen Hang haben, was ja absurd ist, schaffen die dann vielleicht auch nicht. Aber ich würde so weit gehen, dass wenn der weibliche Körper, also wer ist ja jetzt schon übertrieben, 50-50 in der Wissenschaft untersucht wird, dann wäre das noch extremer. Dann würden Frauen aktuelle, klar, Männer entwickeln oder die Wissenschaft zum männlichen Körper entwickelt sich ja auch weiter und dementsprechend dann eben auch die männlichen Athleten. Aber Frauen würden aktuelle Rekorde von männlichen Athleten brechen.
Das glaube ich auch. Aber es ist krass, oder?
Also
Vielleicht können wir da.
6%, come on, also 6%.
Also es hatte mir jetzt gerade das Internet nochmal ausgespuckt und war da, es gibt eine Person, Jenny, vielleicht können wir die nochmal zum Thema eines unserer Podcasts in der Zukunft machen. Dr. Emma Ross ist
Ja.
Head of Physiology am English Institute of Sport. Die habe ich mal als Keynote-Speaker kennengelernt und das war so mind-blowing, weil die so viele krasse Sachen auf den Tisch gehauen hat, die selbst mir nicht bewusst waren, obwohl ich im Leistungssport Frauen gearbeitet habe, auch in Bezug auf Verletzungen, aber auch in Bezug auf Performance auch, ne? Also nicht nur Gender Science Gap, Gender Play Gap, es gibt so viele Themen, die sie sozusagen anspricht. Und die Historie dieser Frau war, dass sie dafür, ich glaube damals vom britischen Olympischen Komitee, dafür engagiert wurde, herauszufinden, warum die englischen Athleten immer deutlich mehr olympische Medaillen gewinnen als die weiblichen Athletinnen. Und sie sagte, je mehr sie in dieses Thema eingestiegen ist, desto weniger Antworten, aber desto mehr Fragen hatte sie. Und die hat sich sehr, sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. Können wir noch mal einsteigen? Aber ich glaube, und das ist immer das Positive, man kann sich darüber wahnsinnig ärgern, aber ich glaube, und das ist dann vielleicht das Positive, wenn wir eigentlich noch so viel aufzuholen haben, dann ist auch noch ziemlich viel Luft nach oben, was Frauensport angeht.
Ja, sehe ich wie du. Also habe ich ja mit meiner Antwort hoffentlich zum Ausdruck gebracht. Für mich schreit das auch so ein bisschen danach, dass wir mal wieder beim IAT anrufen
Das ist richtig.
und Antje Hoffmann mal wieder einladen, dass Antje dazu noch mal ein paar Sachen sagt. Klar, sie beschäftigt sich natürlich primär oder hauptsächlich mit Nachwuchssport, Nachwuchsleistungssport, aber vielleicht kann sie ja auch dazu ein bisschen was sagen.
Jetzt bist du.
Ich muss gestehen, meine What-If-Frage ist sehr viel weniger wissenschaftlich und sehr viel mehr spaßig
Okay.
zu verstehen in der heutigen Folge. What if? Was wäre, wenn, Hanna, wenn wir ab jetzt, Januar 26, einmal die Woche gemeinsam per Videoschalte Sport machen?
Wenn ich das jetzt alles so zusammenfasse, dann würde es wahrscheinlich meine Lebensdauer um 5 Jahre verlängern, oder? Und meine Lebensqualität um 10, vielleicht. Und mein Wein am Abend auf dem Sofa würde sich deutlich besser anfühlen, oder?
Ich
Vielleicht sollten
sage
wir das doch
mal,
umstellen.
ich sage mittelfristig bis langfristig ja.
Ja.
Kurzfristig, ich erinnere mich an ein Workout, was wir zusammen in Heidelberg gemacht haben. Das ist so ein ganz klassisches, ich sag mal so Hotelroom CrossFit, No Equipment Workout. 20 Minuten EMOM, also jede Minute muss man 5 Liegestütz machen, 10 Air Squats und 15 Hampelmänner. Daran kannst du dich vielleicht erinnern, dass wir das mal zusammen gemacht haben. Und ich kann mich erinnern, dass es dir mehrere Tage danach nicht so gut ging. Deswegen kurzfristig könnte es sein, dass du mich verfluchst. Mittel- bis langfristig gebe ich dir recht.
Kann eine Anekdote noch schnell erzählen, aber dann sind wir auch durch. Weil ich kann mich daran erinnern, aber ich kann mich noch mehr daran erinnern, als ich bei einem EM-Sommer, ich weiß nicht, das war, glaube ich, mit der U16, da hatte ich auch ein sehr engagiertes Physiotherapeutinnen-Athletiktrainerinnen-Team, die uns immer zum Staff-Training überredet haben, wofür ich extrem dankbar war. Also es gab
Resi,
auch
oder?
wirklich sehr. Ja, genau. Also mit Resi habe ich noch in Frankreich auf dem Aldi-Parkplatz morgens um 6:30 Uhr bei Sonnenaufgang Tabata-Training gemacht. Das war wirklich überragend gut. Aber wir mussten damals so eine Art Eingangstest machen, damit wir, weil wir das mit Freeletics gemacht haben. Und das war so krass, dieser Eingangstest. Ich habe mir das nicht anmerken lassen, aber mir ist beim Weg dann hoch auf mein Zimmer, ich bin dann irgendwann hoch. Und auf dem Weg ist mir tatsächlich schwarz vor Augen geworden. Ich bin dann fast auf allen Vieren, Gott sei Dank hat mich niemand gesehen, auf allen Vieren noch die letzten Meter zu meinem Zimmer. Hab dann in der Dusche fast im Liegen geduscht und habe wirklich gedacht, das war's jetzt für mich. Ich habe dann irgendwie noch mit Herzfrequenz 250 10 Minuten einfach auf dem Bett gelegen, bis ich mich auch nur annähernd wieder bewegen konnte. Aber ja.
Das war noch vor
Ich
meiner
glaube,
Zeit.
das war noch vor deiner Zeit. Sehr gut. Sind wir am Ende fürs neue Jahr.
Ja, wir sind am Ende unserer guten Vorsatzfolge. Wir hoffen, wir konnten gute Vorsätze in euch erwecken. Macht euch ran an das Athletiktraining. Scheut euch nicht davor. Und wenn ihr Tipps braucht, dann meldet euch
Bei
über
Jenny.
Instagram. Bei uns, du hast ja auch Trainingspläne für Bundesligamannschaften erstellt. Also Hanna und ich, wir entwerfen euch dann zumindest einen Anfangstrainingsplan, wenn ihr das wollt. Oder ihr schaltet euch live mit dazu, wenn Hanna und ich gemeinsam Sport machen.
Vielleicht dann ab Session 27.
Okay. So machen wir das. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Bis dahin.
Timeout over.